Herzlich willkommen zur Ausgabe 95 des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der TU Wien und der Uni Graz. Mein Name ist Martin Puntigam und in dieser Ausgabe schauen wir zurück auf Februar 2024. Das waren noch Zeiten, als über Klimaschutz noch ernsthaft gesprochen worden ist, unter anderem deshalb, weil mutige Menschen sich dafür auf die Straße gesetzt und angeklebt haben, nicht selten auch dafür eingesperrt worden sind. Zeiten, als wir noch hoffen haben dürfen, dass nicht auf der halben Welt Rechtsradikale oder Neofaschistinnen oder sonstige für den gesellschaftspolitischen Fortschritt unbrauchbare FunktionärInnen Regierungen dominieren würden und das 1,5 Grad Limit tatsächlich noch eins war. Es waren goldene Zeiten im Vergleich zu heute und heute, da muss man auch kein Prophet sein, wird aus Sicht des Klimaschutzes eine goldene Zeit gewesen sein im Vergleich zu dem, was uns in den kommenden Jahren bevorsteht. Am 12. Februar 2024, das war der Rosenmontag, haben Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz, Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation an der TH Köln und ich in Ausgabe 33 von Frag die Science Busters live alles rund ums Klima auf Radio FM4. Gesprochen über die Karnevalsfiguren, der Klimaskeptiker und Klimaschutz mit Hausverstand, wie viel Untergangsirrsinn wir eigentlich verkraften können, wie viele Schnitzel man panieren muss, um Flugzeuge mit Altöl zu betreiben, warum deutsche Fußballfans mehr Erfolg hatten als Klimaaktivistinnen, warum Bauern noch erfolgreicher waren, weshalb Flugbenzin immer noch steuerfrei ist, wie der Klimabonus finanziert wurde, wie sinnvoll Refurbishen ist und ab wann die Erde Amok laufen wird.
FM4 Podcast. FM4
Science Busters.
Live.
Herzlich willkommen zu Frag die Science Busters am Rosenmontag, Ausgabe 33, Schnapszahl, die fünfte Jahreszeit ist jetzt auch klimatisch Wirklichkeit geworden, 30 Grad im Jänner in Spanien und mehr, das ist praktisch eine eigene Jahreszeit, deshalb gibt es heute eine Stunde lang ausgelassene Antworten rund ums närrische Klima mit mir im Studio am Königlberg, die berühmtesten Karnevalsfiguren der Klimakrise, Claudia Frick von der TH Köln als Meteorologin, Alaf, und Reinhard Steurer von der BOKU Wien heute als die berühmte Sketchfigur der Klimaskeptiker und Thomas Brudermann von der Uni Graz als der Klimapsychologe im Studio. Mein Name ist Martin Puntigam, ich bin heute verkleidet als Klimaschutz mit Hausverstand, quietschvergnügter Produzent der Sendung, Prinz Boris Jordan der Erste am Telefon, FM4 Funkenmariechen Lisa Marie Bär, 0800 226 996 ist die Telefonnummer. Wir starten mit dem Nahallemarsch und danach kommt die beliebteste Sketchfigur der Karnevalstradition, der Klimaskeptiker. Die erste Rede in unserer heutigen Faschingssendung an der Bütt, da bitte ich um Applaus für den Klimaskeptiker, die Meteorologin und den Klimapsychologen mit ihrem Sketch, die besten Ausreden, warum sich nichts ändern muss.
Ja, es freut mich, dass ich endlich in die närrische Position des Verleugners schlüpfen kann, endlich das zurücksagen kann, was ich das ganze Jahr von anderen höre, und das spiegeln wir jetzt da hinaus. Also zum Ersten, das Klima hat sich natürlich immer schon geändert. Ja, was soll da jetzt vom Menschen gemacht sein? Das ist ja fast schon Hybris, eine Anmaßung. Und wenn vielleicht der Mensch einen Anteil hat, dann ist das nicht so schlimm, weil CO2 ist ja Leben und das brauchen alle Pflanzen. Und mehr ist eigentlich sowieso viel besser. Und wenn es vielleicht nicht immer für alle nur gut ist, zum Beispiel wenn irgendwo eine Talschaft absauft oder so, dann können wir uns ja anpassen. Ne? Also anpassen können wir uns auch an einen 6 Meter höheren Meeresspiegel. Und wenn es vielleicht irgendwo Grenzen der Anpassung gibt, naja, dann ist sowieso China schuld. Ne? Also die haben ja so viele Kohlekraftwerke und bauen ständig neue. Und wenn dann jemand kommt mit dem Pariser Abkommen und darauf hinweist, dass wir ja auch Verantwortung haben, dann ist doch ganz einfach. Wir haben das Pariser Abkommen eh schon verfehlt. Ja, die 1,5 Grad sind erledigt. Also es ist zu spät. Und bevor jetzt da der Klugscheißer kommt, buche ich meine nächsten 3 Urlaubsflüge, meine nächste Kreuzfahrt, stelle mir in der ORF-Kantine noch schnell ein dickes Steak, weil sonst könnte meine gute Stimmung schon wieder verloren gehen.
So, jetzt stellen wir uns einen Dusch vor und jetzt kommt der Klugscheißer in Form des Klimaskeptikers.
Uiuiui. Woher kommt deine Wut, Reinhard? Reinhard, woher kommt deine Wut? Es ist nicht zu spät. Für den Klimaschutz?
No. Da geht's zu bei der Reise. Der Wissenschaftler ist so durcheinander,
als welches Mikrofon er sprechen soll. Ja,
ist wir hätten so vorher so halt sagen, nicht, ne? Wir hätten vorher halt nicht auf den Forsching anstoßen sollen.
Ja, das aber, war's.
Ja. Na, jetzt wisst ihr nichts mehr. Ha? Jetzt hat's platt.
Ja, jetzt sind wir platt.
Na, die grün-linksen Ideologen, die sich als Wissenschaftler verkleiden, nicht nur im Fasching.
Ja. Du Reinhard, es ist nicht zu spät. Zu spät ist es vielleicht für unsere Frisur. Da hilft wirklich nichts mehr. Aber fürs Klima ist es nie zu spät. Da kann man immer noch was machen. Und China.
Mache ich eh. Ich tue recyceln, Müll trennen, Glühbirnen habe ich schon ausgewechselt.
Ja, aber diese kleinen Kosmetika, die Holzzahnbürste und so, das hilft halt leider nichts. Wir müssen mit den Emissionen auf null runter, sagt also der Politikwissenschaftler.
Mir hat das sehr geholfen. Ich fühle mich seither viel besser, weil ich tue, was ich kann.
Ich glaube, das ist ja nur so eine Ersatzbefriedigung, die du da findest.
Also, mir hilft's.
Was sagt denn die Meteorologin dazu? Ist es wirklich so schlimm, weil es hat ja jetzt Schnee gegeben, es ist kalt im Winter, so schlimm ist es ja nicht. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, muss man weniger heizen. Es ist ja eh Gaskrise, der Gaspreis ist so hoch, da ist es ja eh besser, wenn es wärmer ist.
Na, schön wär's. Doch, ist schon so schlimm. Von wegen CO2 brauchen wir ja und die Pflanzen brauchen es auch zum Leben. Das ist schön und gut. Aber die Dosis macht das Gift auch beim CO2.
Ja, aber das hat ja in der Geschichte der Erde schon so viel höhere Dosen gegeben. Also was habt ihr denn für ein Problem?
Du meinst bei den Dinosaurier?
Vorher, nachher. Da gibt es ja schöne Kurven, die zeigen, dass das jetzt ja harmlos ist.
Ja, und für die Dinosaurier hat es auch keine Klimahölle gegeben. Aber die Frage ist halt, Reinhard, bist du ein Dinosaurier?
Willst du aussterben?
Das ist ja auch übertrieben. Wir haben ja so viele Nutztiere. Das mit dem Aussterben ist die nächste Übertreibung. Ihr seid solche Alarmisten.
Ja, da sagt auch der österreichische Kanzler, das ist Untergangsirrsinn und das geht ja viel, viel besser. Man muss technologieoffen sein. Vielleicht ist das ja tatsächlich der richtige Weg und wir finden einfach Dinge, die die Klimakrise ratzfatz wieder beseitigen und dann kann man so weitermachen wie bisher, weil das wie bisher, das können wir eigentlich ja ganz gut.
Warum haben wir sie denn noch nicht erfunden?
Naja, ihr seid die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ich moderiere das nur.
Also die OMV hat, glaube ich, was erfunden. Die haben jetzt ja nachhaltige Flugtreibstoffe und ein wichtiger Bestandteil ist Altspeiseöl. Also da wird dann das Frittierfett zu einem Kerosinersatzprodukt umgewandelt.
Da hat es doch schon einen Flug gegeben von London nach New York, nur mit Altspeisefett. Großartig.
Ja, weißt du, wie viel sie da panieren haben müssen?
Ja, ein paar Schnitzel, aber die essen wir schon.
Ja, wir haben nachgerechnet, wie viel Schnitzel man panieren muss. Für so einen Flug, es sind 3.000 pro Person.
Ja, also, aber die essen wir ja eh täglich.
Kein Problem. Du musst halt 3 Jahre lang nichts anderes essen, jeden Tag.
Können wir nicht was Vegetarisches frittieren?
Ja, aber da wächst doch zusammen, was zusammengehört. Hamburger mit Pommes, das ist das billigste Essen in Österreich für alle Menschen, die sich nichts Besseres leisten können. Da fällt viel Frittierfett an letztlich und da kann man ja damit dann um die Welt fliegen.
Genau, so macht man das.
Ich sehe schon, da sind wieder unterschiedliche Meinungen aufeinandergeprallt. Es gibt viele verschiedene Argumente. Da gibt es noch weiteren Diskussionsbedarf. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir spielen einfach wieder mal Musik und nehmen dann weitere Fragen entgegen. Danke vielmals, die Herrschaften.
Gerne.
FM4. Frag die Science Busters. 0800 226 996.
So, das war zuerst eine kleine Stundenwiederholung von dem, was wir jeden Tag in Zeitungen lesen können, in Radios hören, online hören, in Fernsehdiskussionen hören. Diese False Balance Diskussionen, wo 2 Leute eingeladen werden. Es wird so getan, als ob die Argumente gleichwertig seien und dann ist die Sendung auch schon wieder raus. Und wenn die Quote passt, dann gibt es das nächste Mal wieder so eine Sendung. Da ist kein Ende abzusehen, oder Reinhard Steuer?
Genau deswegen machen wir so wenig Fortschritte, ne? Weil tatsächlich Schwurbler, Verleugner-Argumente fast schon als gleichwertig mit wissenschaftlichen Fakten kommuniziert werden, dann ist das Spiel unentschieden und natürlich ist derjenige überzeugender, der die angenehmere Erzählung bringt und das ist derjenige, der sagt, alles kann eigentlich so bleiben, wie es ist, weil das hat es immer schon gegeben. Das ist so viel angenehmer, weil dann braucht man fast nichts ändern.
Wir haben das ja so ein bisschen vorbesprochen, aber es ist nicht so geübt, wie man Fastnachtssitzung üben würde. Trotzdem waren die Rollenverteilung automatisch, fast organisch, so wie im echten Leben. Reinhard Steurer, du bist normalerweise ja auf der Wissenschaftlerseite und hast das Problem, das der Thomas Brudermann gehabt hat, nämlich man weiß gar nicht, auf welchen Quatsch man zuerst wie antworten soll, da kommt schon das nächste Argument.
Ja, ich meine, es ist sowieso relativ wenig zielführend, dann Argumente rauszupicken und Gegenargumente zu bringen, vor allem wenn es eine persönliche Diskussion ist. Man erwischt die Leute so ja nicht. Also man muss schauen, dass man irgendwie im Gespräch bleibt, dass man vielleicht die richtigen Fragen stellt und so anfängt, Gehör zu finden. Aber am Stammtisch schaut es natürlich anders aus. Da gewinnt oft das lauteste Argument, das angenehmste Argument und vielleicht, wenn noch ein bisschen Verschwörungserzählungsaspekte dabei sind, das noch einmal besser.
Claudia Frick, du bist ja auch Professorin für Wissenschaftskommunikation. Da kommt dann ganz gerne das Argument, ihr seid ja zuständig für Wissenschaftskommunikation, macht es doch ordentlich, die Leute werden emotional zu wenig angesprochen. Kein Wunder, dass sie sie abwenden.
Ja, das Ding ist, dass jede Person natürlich auf was anderes anspricht und auf was anderes reagiert. Und bei manchen, die reagieren halt auch einfach auf gar nichts. Da kann man so viel kommunizieren und so viel miteinander reden, wie man möchte. Die wollen ja auch gar nicht zuhören oder Argumente hören.
Und wenn man es zuspitzt und versucht, da emotional zu transportieren, so wie ich das oft ganz bewusst mache, dann kriegt man entgegen, na, das ist ja fast nicht mehr wissenschaftlich, das ist ja populistisch, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Also wir können es eigentlich eh nur falsch machen, sodass der fossile Status quo noch lange hochlebe, leilei.
Es gibt da noch ein Argument, das immer gern kommt, nämlich gegen den Klimaaktivismus. Das sei so kontraproduktiv, diese Anschütterei, diese Ankleberei. Man müsse doch was anderes machen. Und kurioserweise passiert es in der deutschen Fußball-Bundesliga was ganz Ähnliches. Da geht es um einen Einstieg von Investoren in die DFL, Deutsche Fußballliga heißt, ich glaube, die Abkürzung ausformuliert. Und da protestieren die Fans seit Wochen, zuerst mit Schokogoldtalern, dann mit Tennisbällen, mit Äpfeln und was immer sie reinwerfen und unterbrechen die Spiele, versuchen dann langfristig vermutlich einen Spielabbruch zu provozieren, um dagegen zu protestieren, dass da investiert wird und dann letztlich halt auch die Preise steigen und ein Gewinn ausgeschüttet werden muss. Und dort ist die ähnliche Argumentation, der Protest ist legitim, aber bitte anders und er soll nicht so stören.
Man müsste Bauer sein. Die haben genauso störend protestiert, so noch viel massiver, mit großen Traktoren sämtliche Autobahnen blockiert. Und das war der einzige Protest in der jüngeren Geschichte, wo eine Mehrheit Verständnis hatte und gesagt hat, na, das unterstützen sie eigentlich. Vermutlich, weil es ein egoistisches Motiv war, wo es ums eigene Einkommen gegangen ist. Das verstehen die meisten. Ums Überleben aller zu kämpfen, ist ein wenig zu abstrakt und hat vielleicht da wenig Platz in einer egoistischen Gesellschaft.
Das ist natürlich auch eine Organisationsfrage vermutlich, weil die Bauernverbände ja seit vielen Jahrzehnten sehr gut organisiert sind und Traktoren könnte man sie ja ausbohren, man könnte sie ja Lieferwagen ausbohren. Es gibt da in der Klimaaktivismus-Szene genug Menschen mit Führerschein, die irgendwo ein Auto hinstellen können, aber da geht es ja darum, wirklich groß zu mobilisieren und dann einen politischen Druck auszuüben und da hapert es ja nach wie vor, oder?
Ja, aber die entscheidende Frage ist, stößt der Protest auf Akzeptanz? Und bei Bauern war die Akzeptanz gegeben, bei Klimaaktivistinnen, obwohl das Anliegen mindestens legitim ist, wenn nicht noch wichtiger, ist die Akzeptanz mehrheitlich nicht gegeben gewesen. Das ist interessant. Da sieht man, es geht gar nicht um die Protestform, sondern es geht eigentlich um das Anliegen. Das eine ist zu weit weg, zu abstrakt, während das andere greifbar und konkret heute um Einkommen sich dreht.
Ja, und zusätzlich spießen sich solche Fragen halt dann auch an den politischen Einstellungen und an den Weltbildern. Während der Klimaprotest eben eher tendenziell von den Linksgrünen getragen wird und auch behandelt wird, sind die Bauernproteste halt eher konservativ und national geprägt. Und wo ist die Mehrheit, die politische? Die ist eben eher auf dieser rechtskonservativen Seite. Und daher würde ich sagen, kommt auch die Akzeptanz dann.
Aber ist das nicht ein bisschen seltsam? Sollte es nicht? Wir haben vor vielen Sendungen, 3-4 Sendungen, einen Bauern an der Leitung gehabt, der gesagt hat, es ist so schwierig zu diskutieren im Wirtshaus, dort wo er herkommt, weil die Leute wollen das alle nicht hören, aber es gibt kaum noch ein Wasser, es trocknet alles aus, es wird immer schwieriger, die Felder zu bewirtschaften. Also in Wirklichkeit ist es ja dieselbe Protestform. Also gegen einen Einkommensschwund ist das ein kurzfristiger Protest. Aber in Wirklichkeit, wir haben das im Promo für die heutige Sendung gereimt, protestiert der Bauer nicht fürs Klima, gibt's ihn vielleicht bald schon nimmer. Das ist ja die langfristige Perspektive für viele Landwirte. Warum protestieren die bei den Klimaprotesten nicht mit?
Genau, also die Proteste unlängst waren ja nicht für bessere Klimapolitik, sondern gegen die Abschaffung fossiler Subventionen. Also im Grunde rückwärts gewandt, wobei man dazu sagen muss, dass die Abschaffung der fossilen Subventionen natürlich auch extrem ungeschickt gemacht worden ist. Quasi zum Budgetlöcher stopfen, würde man das gescheit machen, würde man sagen, okay, wir nehmen euch die Dieselsubventionen und helfen euch mit demselben Geld auf der anderen Seite bei der ökologischen Transformation. Also ihr verliert es nichts, sondern wir schichten um. So macht man es, wenn man es gescheit macht, aber es ging halt um Budgetfragen.
Aber umgekehrt wäre es ja auch möglich gewesen. Die Bauernvertreter hätten ja auch sagen können, okay, für den Diesel verwenden wir es nicht mehr, aber das Geld brauchen wir zum Überleben und zum Umbau, wir wollen was anderes haben. Das war ja auch nicht zu hören.
War nie Gegenstand der Forderungen, genau.
Claudia, du bist ja in Köln zu Hause, da tobt ja der Karneval in den Karnevalszügen. Heute am Rosenmontag gibt es da eigentlich Wagen, die als Klimakleber, Klimakleberinnen durch die Gegend fahren. Ist da was unterkommen?
Habe ich noch keine gesehen, aber jede Menge Traktoren und dieser Karneval blockiert auch ziemlich die Straßen, wenn ich das mal anmerken darf. Aber alle feiern's.
Ja, aber das ist ja traditioneller Stau, also auf den freien sind die Menschen ja schon. Gut, 0800 226 996 ist die Festnetznummer, an der man anrufen kann über WhatsApp. 0664 828 4444 kann man uns ebenfalls kontaktieren. Wir lassen wieder musizieren und hören uns danach wieder. Jetzt wollen wir langsam die Karnevalssitzung ausklingen lassen und wieder ein bisschen seriöser werden. Immerhin haben wir die Herrschaften und Frauschaften ja studieren lassen. Das hat viel Geld gekostet, also sollen sie ja seriös Auskunft geben. Das soll es nicht zu unterhaltsam werden. Am Telefon ist demnächst der YOLO Yogi, der uns angerufen hat und der eine Frage hat zur Effizienzgestaltung. Hallo, was kann man denn darunter vorstellen, die Effizienzgestaltung? Was soll das werden? Hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Meine Frage geht um die Effizienzgestaltung der Lösungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Budget über habe von 100 Euro, warum kann ich dann nur 10 Euro für die Lösung einsetzen, weil ich dazwischen so viel ausgeben habe müssen?
So kommt mir
das vor mit unseren...
Formulier die Frage bitte nochmal anders, weil ich kenne jetzt kein Beispiel, wo 90% der Mittel verloren gehen.
Naja, wenn zum Beispiel ein Fonds für Förderprojekte der Heilung gibt, dann verschwindet ja bei der Umsetzung dieser Heilung ganz viel an Ressourcen, an Geld.
In der Verwaltung, in der Abwicklung, aber das sind in der Regel 10 bis 15% vielleicht. Wenn es viel ist, 20% Overhead sozusagen, wie in jedem Unternehmen, in jedem Büro. Und der Rest ist schon zweckgewidmet, der zum Einsatz kommt. Dann ist natürlich die Frage, wo setzt man es dann am besten ein? Wo können am meisten Emissionen eingespart werden mit dem Geld? Das ist eine interessante Frage. Und da wären wir dann tatsächlich bei Effizienzsteigerungen oder Energiesparen. Also das wäre die billigste Form, CO2-Emissionen zu vermeiden. Viel billiger wie irgendeine technologische Förderung.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Anscheinend kennst du dich sehr, sehr gut aus. Weißt du vielleicht auch zufällig den größten Umsatz dieser Möglichkeiten, die wir da gerade finanzieren? Also wo fließt gerade am meisten Förderung hinein oder in der Verwaltung, wo fließt das gerade? Also so prozentuell gerechnet.
Ich glaube, die größten Förderungen fließen nach wie vor in fossile Subventionen, also ins Subventionieren von dem, was schon längst weniger werden sollte. Eine der allergrößten indirekten Förderungen ist, dass Flugbenzin nach wie vor steuerfrei ist. Vielleicht das letzte Produkt weltweit, auf das man keine Steuer zahlt. Und das zu beheben, wäre schon längst Zeit. Ja? Also da reden wir über viel größere Summen wie über Klimaschutzförderungen.
Ist es nicht auch gleichzeitig so, dass der Staat Anteile daran bezieht?
Leider ja, an der OMV zum Beispiel. Natürlich ist der Staat Anteilseigner.
Ist interessant, oder?
Ist interessant. Und er verdient natürlich auch mehr, wenn die OMV hohe Gewinne schreibt. Ja.
Durchaus. So funktioniert das. Also das meine ich mit der Effizienzgestaltung.
Sollten wir drüber reden, ja, was die OMV in Zukunft tut. Da bin ich bei dir.
Oder allgemein die Verteilungsprinzipien. einmal hinterfragen.
Aber woran scheitert denn das? Wenn Flugbenzin steuerfrei ist, über Steuereinnahmen freuen sich ja alle Finanzminister, Ministerinnen. Das kann man sehr gut kommunizieren. Ja. Dann, dass Fliegen teurer wird, das ist auch gut kommunizierbar, weil es ist derartig billig. Jetzt nimmt der Anteil der Menschen in meiner Umgebung, das ist jetzt natürlich eine sehr selektive Wahrnehmung, aber zu, die gern längere Zugreisen machen wollen würden. Das ist wahnsinnig kompliziert und nach wie vor extrem teuer und ist noch teurer geworden, wenn man mit den Nachtzügen fahren möchte. Das heißt, das kann man ganz gut kommunizieren und das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Warum findet das nicht statt?
Also warum es nicht stattfindet, das ist jetzt wieder die Frage für den Reinhard, aber vielleicht zur Akzeptanz von solchen Steuern. Also prinzipiell ist eine Steuer immer was Unbeliebtes und eine CO2-Steuer ist auch was Unbeliebtes. Mhm. Wir wissen aber aus unseren Erhebungen, dass eine Steuer dann akzeptabler wird, wenn sie allumfassender ist. Mhm. Und gerade dass das Kerosin jetzt steuerfrei ist, das wird dann auch unfair wahrgenommen. Und wenn etwas als unfair wahrgenommen wird, dann wird es tendenziell abgelehnt. Mhm. Was auch noch dazu kommt, ist, wenn wir jetzt von CO2-Steuer reden, das wird dann ja auch wieder verteilt. Und in Österreich ist es so, dass es ja einfach in Form des Klimabonus ausgeschüttet wird, was aber nicht wirklich gut verstanden wird. Normalerweise sind solche CO2-Steuern dann akzeptabler, wenn die Leute auch ganz konkret wissen, wofür es dann eingesetzt wird und wenn man sehr gut kommunizieren kann, dass das jetzt in ein konkretes Umwelt- oder Klimaschutzprojekt geht.
Zum steuerfreien Kerosin ist die Geschichte dazu ganz interessant. Warum ist es so? Weil das kommt aus den Nachkriegsjahren. Da wollte man die Völkerverständigung nach dem Krieg fördern, den Bevölkerung Austausch quasi, also das Reisen fördern. Und wir sind nie weggekommen davon, weil es allzu schwierig ist, Dinge, die bestehen, zu verändern. Wir scheuen Veränderung, auch wenn sie längst überfällig ist.
Wobei, dass Menschen reisen, das, was man als Völkerverständigung meinetwegen bezeichnen möchte, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Wenn wir alle in ihrem eigenen Saft kochen, das kann man sich ja in Zwergstaaten wie Österreich anschauen, wenn es EU-Maßnahmen gibt wie Anfang des Jahrtausends und dann fangen die an zu trotzen und zu bocken und tun so, als wären sie urwichtig. Das ist ja dann auch kein Fortschritt.
Richtig, also wenn man dorthin fliegt, wo man weiß, man zerstört den Ort mit den Emissionen, die einen dann hinbringen, dann hat das Ding einen Haken. Also wenn ich auf eine Südseeinsel fliege, dann kann ich davon ausgehen, dass die in 50 Jahren untergegangen sein wird. Nicht ideal. Wenn ich zum Pulverschnee-Skifahren nach Japan fliege, dann zerstöre ich damit den Pulverschnee, den ich dort suche. Ja, passiert.
Da gibt es noch eine abschließende Frage für mich, wenn ich darf.
Ja, ja, klar, bitte.
Also wenn ich das jetzt unternehmerisch sehen würde und ich habe eine Firma, die zuständig ist für die Verteilung dieser Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, dann frage ich mich, ob ich mein CIO irgendwo seine Prioritäten, welche Absichten er da hegt, weil er fördert ja nicht die Lösung, sondern das Problem, um weiterhin damit zu verdienen, um irgendwelche Pseudolösungen abzuspeisen mit Mini-Angeboten.
Genau. Und solange eine Mehrheit der Wählerschaft das so will oder zulässt, wird es nicht aufhören.
Also geht es um die Anteilnahme der Wählerschaft. Sehr interessant. Was passiert, wenn sie unter 30% fällt?
Wenn man mit klimaschädlichem Verhalten oder klimaschädlicher Politik Stimmen verlieren würde, wären alle Parteien auf einmal sehr klimaschützend. Ganz sicher. Im Moment ist es leider umgekehrt. Im Moment kriegt man mit klimaschädlichen Ansagen vermutlich eine Mehrheit über 50% in Österreich. Und genau deswegen kommen diese Ansagen.
Das liegt ja dann voll und ganz an uns, was wir in Zukunft wirken lassen werden. Ne?
So ist es. Wir sind in einer Demokratie und die Mehrheit entscheidet, wie viel Klimaschutz wir kriegen. Und bisher wollte eine Mehrheit offensichtlich Scheinklimaschutz ausreden und möglichst wenig Veränderung. Das soll sie dringend ändern. Es zeichnet sich nicht ab, leider.
Danke für deinen Anruf und in deiner Umgebung gern weitererzählen. Lieber Parteien wählen, denen Klimaschutz oder Zivilisationsschutz ein Anliegen ist, als solche, denen das wurscht ist oder die ablenken wollen. Das ist ein kleiner Schritt, aber wenn das alle machen, dann kann sie was verändern. Danke vielmals für den Anruf.
Jawohl, YOLO.
YOLO, genau. Wir spielen wieder Musik und hören uns danach wieder.
FM4, frag die Science Busters. 0800 226 996.
Daniel aus Tirol hat uns angerufen. Und seine Frage lautet, wie effizient im Anschluss an die vorgehende Frage, sind denn Firmen, die anbieten, alte Geräte wieder rund zu erneuern? Bei Autoreifen kennt man das ja schon sehr lange. Das ist ja bei vielen Geräten möglich, alte Computer zum Beispiel wohin zu schicken und dann wieder aufpeppen zu lassen und weiter zu verwenden. Thomas Brudermann, ist das Schönfärberei? Ist das auch Oberflächenkosmetik oder hat sowas in Summe tatsächlich einen Sinn?
Nein, ist insgesamt sinnvoll. Man spart sehr viel Material- und Energieeinsatz, wenn man Dinge erstens so lange wie möglich wiederverwendet, dann repariert und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann irgendwann recycelt. Und diese Firmen, die jetzt Geräte neu aufbereiten, die sparen insofern sehr viel Material ein, weil das halt nicht erst gewonnen werden muss, aus Rohstoffen erzeugt werden muss. Man braucht nicht die neuen Teile fabrizieren. Natürlich fällt ein bisschen was für den Transport an, aber der Transport macht da den kleineren Teil aus.
Weil das ist ja eines so Gegenargumente immer, das muss ja alles abgeholt werden, das muss wieder zurücktransportiert werden, das ist ja so aufwendig, aber in Wirklichkeit neue, die Rohstoffe müssen ja transportiert werden, müssen geschürft werden und dann müssen die neuen Geräte, die haben ja oft schon mehr von der Welt gesehen, bevor sie bei uns im Supermarkt landen als wir.
Genau, bis der Rohstoff wirklich ein Produkt wird, das ist ein extrem aufwendiger Prozess und bei diesem Refurbischen, da fällt das halt aus.
Also ist das eine gute Idee, reparieren, solange es irgendwie möglich ist und es gibt ja immer mehr Möglichkeiten. Es gibt ja Reparaturboni, die angeboten werden, die unterstützen dieses Vorhaben ja ziemlich gut, lokal und bundesweit, in Österreich zumindest. Keine Ahnung, wie es in Deutschland ist, aber dorthin schwenke jetzt so Claudia Frick, weil heute oder gestern ist ein Paper herausgekommen zu einem Thema, das wir schon in einer der letzten Sendungen kurz angesprochen haben. Ich verwende sie in meiner Verschwörungserzählung, in meinem Solo Glückskatze sehr gerne, nämlich, dass die Welt beginnt Amok zu laufen. Ein tadelloses Akronym. Amok gefällt mir sehr gut als Bühnenfigur, aber was versteht man denn da genau drunter und warum ist da jetzt das Hallo so groß?
Ja, Amok, allerdings mit C im Fall der Klimaforschung, ein wunderschönes Akronym für Atlantic Meridional Overturning Circulation, klingt hochtrabend. Das ist so eine Ozeanströmung, die warmes Wasser aus den Tropen bei uns hier auf der Nordhalbkugel Richtung Polarkreis bringt und dort dann absinkt, alles schön erwärmt. Das macht das schöne Wetter bei uns, die milden Temperaturen und dann absinkt und dann das kalte Wasser wieder zurück transportiert.
Also sehen wir, was der Golfstrom eigentlich macht, aber in größer, oder?
Ja, genau. Der Golfstrom ist ein Teil von, ne? Also Amok ist das Große und Golfstrom ist ein Teil von diesem ganzen Ozeanströmung. Und das ist halt super klimarelevant und es sind super stabile Systeme. Also so Meeresströmungen im Gegensatz zu so Wetterphänomenen, die sind super stabil. Und wenn wir die einmal aus der Ruhe bringen, dann verändern die sich drastisch und dann finden sie einen neuen stabilen Zustand, der eben sehr stabil ist, der dann aber vielleicht nicht mehr so gute Bedingungen für uns hat, für unsere Klimaregion auf der Erde. Und das sind diese Kipppunkte. Also wenn wir diese Kipppunkte erreichen, dann dass sich diese Strömung verändert, dann tut sie das drastisch und schnell. Und dieses Paper zeigt jetzt, dass wir schon die ersten Anzeichen dafür sehen, dass diese Amok-Zirkulation zusammenbricht. Und das hat sehr drastische Konsequenzen. Und deswegen ist dieses Paper gerade so spannend, weil es die ersten Belege liefert.
Eine Konsequenz wäre, wenn das so kommt, Sicherheit ist groß, dass speziell in Nordeuropa, aber auch in Mitteleuropa deutlich kälter wird im Winter. Also das ist dann ein klimakommunikatorischer Super-GAU, weil wir erzählen ja ständig, dass es heißer wird, dass die Hitze extrem belastend ist. Und jetzt kommt die Gegenerzählung als Möglichkeit ins Spiel und ich sehe schon die neuen Ausreden, die dann kommen. Also das Erste, was wir hören werden, ist, die Wissenschaft kennt sich nicht aus. Jetzt erzählt es uns, dass heißer wird, auf einmal soll es wieder kälter werden in Teilen Europas. Sagt es wieder Bescheid, wenn ihr wisst, was Sache ist.
Ja, bis dahin zu Recht. Ja. Wie soll man sich auskennen, wenn man ein normales Leben führt, jenseits der Klimawissenschaft, da hätte man gern klare Ansagen. Und dann kümmert man sich drum, aber jede halbe Woche sie umgewöhnen müssen, das ist ja mühsam.
Genau. Ja, und globale Temperatur ist halt ein schwieriges Konzept zum Verstehen. Weißt du, die globale Temperatur steigt um 1 Grad, das heißt ja regional nicht, dass es um 1 Grad steigen muss jeden Tag. Das können wir ja nicht so einfach fühlen. Das macht es schwierig in der Kommunikation. Und dass es an einer Stelle deutlich kälter werden kann und am Rest der Welt deutlich wärmer und im Mittel wir trotzdem wärmer sind, ist schwierig.
Ich sehe schon den Wintertourismus in Österreich jubeln angesichts dieser Meldung, der dann eine wunderbare Zukunft haben wird. Juhu, wir haben immer schon gesagt, der hat eine große Zukunft. Ich glaube, man kann es so abkürzen, das, was uns da droht, wenn es in diese Richtung geht, ist mit einem Wort abzukürzen, Klimakaos. Ja, also da hat die Landwirtschaft Riesenprobleme, nicht nur in Europa, sondern weit darüber hinaus. Und es bleibt kein Stein auf dem anderen. So.
Ja, es gibt keine realistischen Möglichkeiten, uns so schnell an eine so drastische Änderung anzupassen, ohne dass wir hier wirklich Chaos haben.
Richtig. Und der Studienautor hat zum Beispiel versucht zu erklären, was es für die Landwirtschaft in England bedeutet. Mhm. Er meinte, das ist ungefähr so, wie wenn man versucht, in Nordnorwegen Kartoffeln anzubauen. Und das für ganz England. Ja, also wirklich dramatische Auswirkungen für Teile Europas, die da drohen.
Aber das muss man ja wahrscheinlich wieder trotzdem regional kommunizieren, damit die Menschen, die es unmittelbar betrifft, verstehen, was das für die einzelnen Gegenden bedeutet, während in Weltnachrichten, also es heißen ja die Nachrichten in allen Ländern im Fernsehen Weltnachrichten, obwohl immer nur die Teile groß besprochen werden, die rundherum gelegen sind, aber dort wird wahrscheinlich wieder vom Weltklima, von der globalen Temperatur und von großen Klimakonferenzen gesprochen, aber regional schaut es dann ganz anders aus. Wie soll man denn den Spagat schaffen?
Der Spagat, den schaffen wir schon lange, ne? Du hast völlig recht. Also so, es gibt ja schon viele Regionen auf der Erde, die die Klimakrise und die Auswirkungen schon drastisch spüren und die sind aber so weit weg für uns, ne? Und unsere Kommunikation und wie wir das erleben. Und jetzt haben wir was, was vor unserer Haustür ist und jetzt haben wir wirklich was zum konkreten Vorstellen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen, diese Verbindung herzustellen zwischen in anderen Regionen der Welt. Die spüren die das schon und jetzt sind wir betroffen. Aber wir müssen alle was tun, also füreinander und für die Veränderung in den jeweiligen Regionen. Es sieht nur, die Konsequenzen sehen für alle anders aus.
Dieser Amok, dieser Strudel, dieser Umweltstrom, der so günstig ist, dass er Amok heißt, aber so ungünstig ausformuliert klingt, dass man es kaum aussprechen kann. Das ist Meridional oder so irgendwie, das kann ja kaum jemand schnell aussprechen. Also da wird immer das Tempo ein bisschen runtergehen in Vorträgen, damit man das richtig aussprechen kann und dann umdrehen und mit dem Laserpointer aufs Wort zeigen, damit die Leute das selber lesen können. Im Sachstandsbericht des Weltklimarats steht drinnen, man muss aufpassen, aber das ist erst in ein paar Jahrzehnten so weit und es ist eh noch einigermaßen stabil. Und jetzt kommt der Paper raus, das sagt, April, es ist schon so weit. Wer hat sie denn da verschätzt und warum?
Da hat sich, glaube ich, niemand verschätzt. Wir entwickeln es ja mal weiter. Der IPCC-Bericht basiert ja auf Forschung, die bis zu dem Zeitpunkt der Erstellung des Berichts veröffentlicht worden ist. Und unsere Methoden werden besser, unsere Modelle werden besser, wir haben mehr Rechenleistung und jetzt hat sich eine neue Erkenntnis gezeigt, die zeigt, dass es alles dann doch ein wenig mehr an dem extremen Ende von dem ist, was im IPCC-Bericht so als Bereich des Möglichen angegeben wurde. Und der hat sich jetzt erweitert in so einem eher extremen Bereich und im nächsten IPCC-Bericht wird das wahrscheinlich auch genauso drin sein.
Und das ist übrigens die fast einzige Konstante in dieser von Veränderung geprägten Klimakrise. Es geht das meiste schneller und es schlägt ärger zu als gedacht. Ja, wie du sagst, der IPCC-Bericht ist wirklich die konservative Seite, die Forschung der letzten 5, 6 Jahre verarbeitet. Und der liegt dann meistens auf der unterschätzten Seite.
Ja, das ist so ein Minimum, so die untere Benchmark. Okay.
Das heißt, unterwegs gibt es dann immer Updates und dann gibt es wieder den großen Bericht, aber die Updates referieren dann immer den Stand der Dinge und dann gibt es einen Jahresbericht am Ende, den kann man sie zu Hause hinstellen, aber das heißt nicht, dass die einzelnen Hausaufgaben dazwischen falsch sind. Danke vielmals für diesen kurzen Amoklauf und wir spielen wieder Musik und hören uns danach wieder. 0800 226 996 ist die Nummer, an der der Max gewählt, danke für den Anruf. Er hat eine Frage gestellt, die wir allerdings schon in einer früheren Folge ausführlich beantwortet haben. Und die gibt's bei uns auch im Science-Busters Podcast. Aber kurz können wir sie heute noch beantworten, nämlich E-Autos, Elektroautos, ob die in der Herstellung mehr oder weniger Rohstoffverbrauch, Energieverbrauch haben als Verbrennermotoren, Autos.
Mhm. Ja, also sehr kurze Antwort, nicht so genaue Zahlen. In der Herstellung ist tatsächlich das Elektroauto ein bisschen aufwendiger. Über den Lebenszyklus gerechnet ist es allerdings um einiges effizienter als der durchschnittliche Verbrenner. Also wenn man jetzt zwei gleichwertige Autos vergleicht, nicht den riesigen Elektro-SUV mit dem kleinen Fiat-Benziner, weil jetzt meine Marken gesagt, dass ich nicht zuhören soll, aber Entschuldigung, bitte rausschneiden. Aber wir gehen ungefähr aus, also wenn man jetzt Emissionsfaktoren anschaut über den Lebenszyklus vom Umweltbundesamt, da ist das Elektroauto zwar halt mal so gut im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrenner. Also das ist ungefähr.
Weil Verbrennermotorenautos sind ja elektronisch derartig aufwendig mittlerweile, dass da ja gar nicht mehr so viel Unterschied ist in den Rohstoffen und in der Verwendung, dann sind die E-Autos einfach günstiger, wenn man denn unbedingt Auto fahren möchte, was ja auch nicht dringend sein muss. Ja,
das ist ein bisschen besser. Natürlich haben wir ein Thema mit Lithium, also für die Batterien. Da wissen wir, dass das teilweise unter fragwürdigen Umständen abgebaut wird in Südamerika. Aber was halt vergessen wird, ist, dass der weltgrößte Lithiumhersteller eigentlich Australien ist. Also das verschwimmt dann in der Diskussion ein bisschen. Also ganz kurz, Elektroautos, nicht der Weisheit letzter Schluss, aber besser als alles andere, das wir momentan haben.
Und je sauberer die Herstellung wird, je mehr wir fossile Energie aus dem Herstellungsprozess rauskriegen, umso besser werden Elektroautos, was auch oft vergessen wird. Die Produktionsbedingungen bei fossiler Energie sind auch nicht gerade super. Ja, also da passieren laufend Umweltkatastrophen, gerade jetzt wird ein Öltanker havariert und so weiter.
Dann kommen ja gern Menschen und sagen, das ist sowieso die falsche Diskussion, Wasserstoffautos sind eigentlich die Zukunft, die sind ja viel besser und den Wasserstoff brauchen wir sowieso auch für die Industrie.
Ja, Wasserstoffautos sind nicht ganz so effizient. Also man braucht ja auch wieder Strom, um Wasserstoff herzustellen. Und wenn man das dann gegenrechnet, braucht man ungefähr 3-mal so viel Strom bis 5-mal so viel Strom mit Wasserstoff. E-Fuels sind noch einmal ein Stück ineffizienter, je nachdem, wie man es wieder herstellt. Also da steckt der Teufel im Detail. Aber prinzipiell sind diese Lösungen nicht wirklich großflächig umsetzbar. Vor allem der Wasserstoff, den wir herstellen können mit begrenzten Produktionskapazitäten, den werden wir woanders brauchen. Zum Beispiel Landwirtschaft, Industrie. Nicht unbedingt in der eigenen Heizung oder im eigenen Auto.
Das heißt, die Wasserstoffautos sind ungefähr die Insektenfarmen, wenn man das auf die Ernährung umlegt, wenn man Salat, wenn man Gemüse züchtet, um damit Insekten zu füttern, die man dann als Proteinquellen isst, da kann man einen kleinen Salat essen und das Gemüse, also da kann man gleich mit Stromautos fahren, bevor man damit Wasserstoff herstellt und Autos speist. Danke vielmals, Thomas Brudermann, danke vielmals, Reinhard Steurer, danke vielmals, Claudia Frick. Viel Vergnügen noch mit den Karnevalstagen in Köln. Danke fürs Dabeisein. Schönen Nachmittag. Das war Ausgabe 95 des Science Busters Podcasts. Jetzt ist die Subtraktion schon einfach. Noch 5 Ausgaben bis zur Folge 100, die wir im März im Literaturhaus in Graz live aufnehmen werden. Dort sind wir schon davor, nämlich am 9. Jänner, Donnerstag dieser Woche, mit Science meets Poetry, einem Aufeinandertreffen von Literatur und Wissenschaft, bereits zum 6. Mal mit dabei, diesmal Irene Diviak, Günter Eichberger, Nina Knittel, Cornel Trojan, moderiert wird die Veranstaltung von mir. Weiterhin und bis Sommer im Programm, bevor wir im Oktober dann mit einer neuen Show Premiere feiern werden, gibt es die aktuelle Live-Show der Science Busters Planet B, zum Beispiel morgen am 7.1. im Orpheum Wien, am 17.01. im Neuen Rathaus Linz, am 18.01. im Nexus in Saalfelden, am 20.01. im Stadtsaal Wien, da sind wir auch am 19.04. wieder, dazwischen noch am 11.03. im Kunsthaus Weiz, am 26.03. im Stadttheater Wels. Dann geht's nach Deutschland, diesmal am 3. April ins F-Haus Jena, 4. April Kupfersaal Leipzig, 5. April Schauburg Dresden und am 23. sind wir wieder ganz woanders, am 23.04. nämlich im Zentrum Feldbach in der Oststeiermark. Am 30.04. beenden wir den April im Posthof Linz und spielen am 16.05. im Freudenhaus Lustenau auf. Science Busters for Kids, unsere Kindershow, gibt's nach wie vor im ORF-Player oder in der ORF-Kids-App, jede Folge ca. 10 Minuten. Analog gibt's die ganze Show in voller Länge mit Martin Moder und mir am 25. Jänner im Stadtsaal Wien. 2 Vorstellungen um 11 Uhr und um 14.30 Uhr und am 19. April um 15.30 Uhr und am 20. April wiederum um 11 Uhr. Am 18. April, wenn wir abends Planet B in Saalfelden spielen, spielen wir tagsüber schon Science Busters for Kids. Das gleiche Prozedere am 30. April im Posthof Linz. Am 26. April gibt es ein Wiedersehen mit Bezi aus der Märchenstadt in Bezi und die Science Busters bei der Ipsiade. Und im Mai gibt's ein neues Programm im Urania Puppentheater in Wien. Kasperl, Bezi, die Großmutti und für die Science Busters Helmut Jungwirth und ich erkunden, wie Bezi genauso fliegen lernen kann wie Vögel und was der Bär-Nulli-Effekt damit zu tun hat. 6. bis 11. Mai im Urania Puppentheater in Wien. Mein Solo Glückskatze spiele ich auch 2025 weiterhin, nachdem die Verschwörungserzählung im zweiten Teil ja immer neuere Blüten treibt. Das nächste Mal am 10. und 11. Jänner, also Ende dieser Woche, auf der Kleinkunstbühne hin und wieder im Theatercafé Graz, am 31. Jänner in der Kulisse Wien, am 1. Februar im Posthof Linz, am 13. März im Scharfrichterhaus Passau, am 15. März im Jakobmeier in Dorfen und am 11. und 12. April wiederum in Wien, nämlich im Kabarett Niedermeyer. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Runterladen, Verkleiden, Protestieren, Schnitzel panieren und nicht Amok laufen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und habe die Ehre.